Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammen sind. Ich freue mich ganz besonders, dass der Schwund überschaubar geblieben ist. Ich kann aber nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich muss jetzt nach Hause, das ist vollkommen in Ordnung. Ich danke jedem, der sich diesem Thema ausgesetzt hat bis hierher und bleibe dabei und möchte euch ermutigen, sucht für euch den besten Weg, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das wird uns allen gut tun und zuallererst jedem, der sich diesem Thema ausstellt, sich anschaut, was ist in mir los, wie komme ich damit klar und wie kann Gott mir dabei helfen, wie kann meine Gemeinde, wie kann meine Familie und was kann ich tun, damit ich klarkomme mit dem, was in mir passiert. Ich habe euch hier jetzt das Buch, von dem ich ständig gesprochen habe, von Peter Scacero. Glaubensriesen und Sehenswerke, da ist auch die ISBN-Nummer, wenn sich jemand das bestellen möchte, ist vom Brunnen Verlag, also ein etablierter, guter christlicher Verlag, hat das herausgegeben. Und die Kosten sind wirklich gering, das Buch kostet 15 Euro. Das ist wirklich gut investiertes Geld. Ich muss euch ein bisschen vorwarnen, das Buch ist nicht so ein Bestseller im Sinne von, das liest sich leicht, sondern da muss man manchen Satz ein paar Mal lesen, aber es hat es in sich. Ich kann es also sehr ans Herz legen. Daneben gibt es auch, wer daran Interesse hat, sowohl zum Selbststudium als auch für kleine Kreise. Das ist, ich habe jetzt die ISBN-Nummer da nicht so auf die Schnelle gefunden. Das ist ein Arbeitsheft für 8 Wochen. Man kann also in 8 Wochen das Thema des Buches entweder für sich alleine oder im Hauskreis durcharbeiten. Ich habe heute mitbekommen, dass ein Hauskreis da schon eingestiegen ist und sie hatten mich dann auch gebeten, zeig uns, wie geht es dann weiter? Und das ist jetzt das Thema dieses zweiten Referats oder Vortrags oder wie auch immer. Zu diesen beiden Büchern, also zu dem Buch und dem Arbeitsheft, gibt es auch noch eine DVD. Die ist auch nicht besonders teuer. Auf dieser DVD gibt es A, Hinweise für die Hauskreisleiter und B, immer eine kurze Einführung von Peter Scacero. Es wird übersetzt aufs Deutsche, also ins Deutsche wird es übersetzt, sodass man dann immer so einen kleinen Überblick von ihm persönlich bekommt zu jedem der Themen. So viel dazu. Ich habe heute im Gottesdienst, das muss das zweite Lied gewesen sein, das wir miteinander gesungen haben. Wer ein Liederbuch hat, ist jetzt im Vorteil, kann das Lied 223 aufschlagen in dem Liederbuch Wir loben Gott. Und ich bitte euch, wer ein Liederbuch hat, einfach reinzuschauen, die zweite Strophe. Und vielleicht sagt mir dann jemand, der es für sich gelesen hat, was ihm bei dieser Strophe auffällt. So, jetzt kommen die Liederbücher. Wer möchte, kann einfach reinschauen, die Zeit nehmen wir uns. Das ist also das Lied 223 und das ist die Strophe 2. Ja, machen wir gleich. Jetzt werden gerade die Liederbücher ausgeteilt. Ja, kommt gleich. Es ist dann gut, wenn man es vorliegen hat und dann einfach auch mitlesen kann, wer möchte, ist ja keine Pflicht. Aber mir war etwas aufgefallen, was durchaus zu dem Thema heute passt. 223, die Strophe 2 müsste das sein. Ich habe es auch nicht mehr geschafft, das in meine Präsentation zu schreiben. So, ich sehe, dass jetzt soweit, wer wollte, auch ein Liederbuch hat. So, die Strophe 2 geht so. O Heiland meiner Seele, gib meinem Leben Sinn. Getrennt von deiner Liebe, weiß ich nicht, wer ich bin. Was sagt euch dieses Lied, diese Strophe? Ja? Okay. Könnt ihr das irgendwie so eine Brücke finden zu dem Thema? Ja. Übrigens, die Lieder, gerade auch die Lieder, die ihr in dem Liederbuch Wir loben Gott unter dem Überschrift Lieder der Väter habt, das sind Lieder, die sehr emotional sind. Und deswegen singen wir sie auch gerne. Sie gehen uns nahe. Aber hier in dieser Strophe wird genau unser Thema angesprochen, nämlich durch das Erleben der Liebe Gottes, das eben nicht nur vom Verstand, sondern auch vom Herzen hergeht, bekommt mein Leben Sinn und ich weiß, wer ich bin. Ich erkenne mich selbst auch, wer ich bin, in dem, was in mir passiert, durch den Kontakt zu Gott. Wollt euch darauf aufmerksam machen? Vielleicht werdet ihr ein bisschen aufmerksamer, jetzt noch aufmerksamer die Lieder singen. Das sind so manche Überraschungen. Es gibt aber leider auch ein Lied, bei dem, ich hätte es nicht in dem Liederbuch gehabt, weil es theologisch schräg ist, aber das ist nur eins. Das ist nicht schlimm. Können wir überleben. Wenn wir diese Symptome des ungesunden geistlichen Lebens uns gemeinsam angeguckt haben. Hat irgendjemand schon so für sich etwas entdeckt, was er in seinem Leben wiederfindet? Muss man nicht zeigen mit der Hand. Aber das wäre mir so eine Frage. Ich habe also an mancher Stelle mir dann Zeit genommen und überlegt und erkannt, dass ich da wirklich Dinge habe in meinem Leben, die müssen dringend verändert werden. Was brauche ich? Wie komme ich weiter? Das ist jetzt die Frage, die ich mit euch kurz betrachten möchte. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Ich habe das heute in der Predigt nicht explizit erwähnt, aber es war in den Texten, die wir gelesen haben, war es mit drin. Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, als er zum Vater zurückgekehrt ist. Der Heilige Geist ist nicht in unsere Welt gekommen, damit wir eine Glaubensüberzeugung haben und etwas über den Heiligen Geist aussagen können, sondern der Heilige Geist ist gekommen, weil wir ihn brauchen, ganz dringend. Es gibt keine Nachfolge, es gibt keinen gelebten Glauben ohne das Werk und das Wirken des Heiligen Geistes. Und nur dort, wo Menschen, wo ich mich öffne und wo wir als Gemeinden, als Kirche uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, da gibt es die Veränderung, nach der wir uns sehen. Und wenn wir uns diese Geistesfrucht anschauen, dann ist genau das in dieser Frucht enthalten, was wir brauchen, um innen und außen wachsen zu können. Alles ist für uns bereitgestellt. Jesus wusste das. Deswegen hat er gesagt, ich gehe zu meinem Vater, aber ich lasse euch nicht alleine. Ich werde den Vater bitten und wir werden den Heiligen Geist senden. Und das ist zu Pfingsten Wirklichkeit geworden. Und der Heilige Geist drängt sich zwar nicht auf, aber er ist da. Er ist jederzeit da. Und wir sind diejenigen, die sich öffnen müssen. Wir müssen Signale senden. Wir müssen Zeichen geben, dass der Heilige Geist weiß, was er in unserem Leben tun und verändern kann und darf. Denn Gott, so wie Jesus uns das vorgelebt hat, Gott ist nicht gewalttätig. Er will uns nicht überrumpeln, er will uns nicht zwingen, sondern was er will, ist, er will uns gewinnen. Er will unsere Zustimmung, meine Zustimmung, die macht es Gott möglich, zu wirken und zu verändern. Von daher, die Grundlage für das, was wir brauchen, dass sich in unserem Leben verändert, dass wir wachsen können und reifen können, die Grundlagen sind da. Von der Seite Gottes fehlt nichts. Und jetzt müssen wir uns der Realität stellen und sagen, gut, wo hapert es dann? Eine Sache ist mir aufgefallen in der Arbeit als Prediger vor Ort, auch in den Gemeinden, aber auch jetzt in der Dienststelle, dass wir so manches theologische Thema, manches von unseren Glaubensüberzeugungen reduzieren auf Dinge, die uns nicht weiterbringen. Ich sage es mal so, wenn ich vielleicht auch dafür dann vielleicht Prügel bekomme, ich muss es so sagen, weil es mir ein echtes Anliegen ist. Ich erlebe mich, als ich in Uelzen Pastor war. Wir hatten ein junges Ehepaar, die hatten zur gleichen Zeit ihr Baby bekommen wie wir, haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ich habe dann natürlich auch das Thema Glauben ins Gespräch gebracht. Und irgendwann war ich gelandet bei der Frage nach Sabbat und Sonntag. Ich habe also diesem guten Nachbarn, ein Bankangestellter, mit all meinem theologischen Wissen versucht zu erklären, was da der Unterschied ist und warum jetzt der Sonntag nicht wirklich der Ruhetag ist, sondern der Samstag der Sabbat. Nachdem ich eine halbe Stunde geredet habe und dann endlich einen Punkt gefunden habe, guckt er mich an und sagt, wo ist das Problem? Hast du nicht zugehört? Habe ich ihn nicht gefragt. Aber ich war verwirrt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Und ich sage euch, ja, es gibt diese Auseinandersetzung. Es gibt den Sonntag, der überall auftaucht und an mancher Stelle und in manchen Ländern auch Druck ausgeübt wird. Ich sehe das, ich höre das, ich lese das. Aber was uns und den Menschen heute hilft, ist es, dass sie verstehen, welches Geschenk der Sabbat ist. Der Sabbat braucht nicht den Sonntag, um seine Bedeutung zu bekommen. Der Sabbat ist das Geschenk Gottes an seine Kinder. Ein ganz kostbares Geschenk. Und er ist immer ein Vorgeschmack der Ewigkeit, wenn wir den Sabbat verstehen als das, was der Sabbat ist. Übrigens in diesem Buch, da hat mich auch jemand darauf aufmerksam gemacht, mir ist auch aufgegangen, spricht Peter Scacero von der Kostbarkeit des Sabbats. Und zwar in einer Art und Weise, dass ich mich frage, Mann, warum kannst du nicht den Weg zu Ende gehen? Aber gut, Gott hat für jeden von uns die Zeit, die wir brauchen, um den Weg zu finden. Von daher ist es also wichtig, dass wir immer darauf achten, worüber reden wir und haben wir den Kern, die Kernbedeutung des Themas erfasst. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir sind eine Freikirche, die meines Wissens noch nicht wirklich als Ganzes einen Weg gefunden hat, mit dem Werk und dem Wirken des Heiligen Geistes zu leben. Es ist leider häufig genug einfach nur ein theologisches Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm das wehtut. Er möchte an unsere Herzen ran. Und er möchte durch uns als Adventgemeinde in Deutschland genauso wirken und bewegen, wie er das zur Zeit der Apostel gemacht hat. Denn wir lesen es doch. Nach Pfingsten, diese kleine Schar, die Angst hatte nur vom Schatten irgendwelcher Soldaten oder was auch immer da. Sie haben sich zurückgezogen in das Zimmer, haben das Zimmer abgeschlossen und waren voller Angst. Und als dann Pfingsten geschah, was war passiert mit Petrus, der Jesus verraten hat? Dieser Petrus, der so Angst hatte, dass er Jesus, seinen Herrn, verraten hat, nachdem der Geist von ihm ihn erfüllt hat, von ihm Besitz ergriffen hat, stellt er sich in Jerusalem mitten hin, in Jerusalem und sagt den Leuten, und das ist Gottes Wort, dort wird die Macht Gottes demonstriert, Er sagt ihnen, ihr habt Jesus, den Messias, gekreuzigt. Und er hat keine Angst. Und er sagt ihnen, aber auch ihr könnt umkehren, jeder kann umkehren. Und an dem Tag werden Hunderte von Menschen, Tausende von Menschen erlöst. Sie finden den Weg zu Jesus, zu Gott, in das Reich Gottes. Das ist wichtig, dass wir auch als Adventisten den Zugang finden, das Werk und das Wirken des Heiligen Geistes zu würdigen und uns zu öffnen und unsere Bedenken, wenn sie auch da sind, überwinden. Nicht in der Weise, dass wir dann irgendwelchen Phänomenen hinterherlaufen, sondern dass wir den Heiligen Geist wirklich in unser Leben hineinlassen. Denn das ist, was wir brauchen. Es gibt Dinge, die wir selber tun können und müssen, wenn es um unser Inneres geht, um unsere Emotionen geht. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht tun. Und die müssen wir auch nicht tun, weil wir es nicht tun können. Aber Gott tut Wunder. Und es ist jedes Mal ein Wunder, wenn ein menschliches Leben unter den Voraussetzungen, in denen wir sind, auch gelingt. Nochmal der Text in Matthäus 22, einfach als Erinnerung. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, Gott zu lieben, den anderen und auch sich selbst. Und in diesem Kreis, so habe ich ihn jetzt illustriert, und Peter Scacero hat nochmal eine andere Illustration, die zeige ich auch gleich, wird deutlich, worauf es für mich ankommt. Also ich muss erstmal mich betrachten. Nicht so sehr, was macht der andere, haben wir schon erwähnt, oder was macht er falsch, sondern was passiert bei mir und in mir in Bezug auf Gott. Als ich heute kurz rausgegangen war im Gottesdienst und dann zurückkam und wartete, dass der Saal wieder geöffnet wird, weil gerade das Gebet gesprochen wurde, kam der Dank in diesem Gebet für das Opfer Jesu für uns. Und ich weiß nicht warum. Es hat mich sehr berührt. Weil ich plötzlich kam mir der Gedanke, der himmlische Vater hat seinen Sohn für mich gegeben. Ich habe einen Sohn zu Hause. Und dieses ganze Bild kam vor meine Augen. Das ist es, so liebt uns Gott. Das ist unser Gott. Dass wir berührt werden von dem Gott, der sich uns offenbart hat. Dass wir es nicht einfach nur im Kopf behalten, sondern dass unser ganzes Leben davon ergriffen wird. Weil erst dann werden wir lernen, auch miteinander umzugehen. Wenn wir uns bewusst werden dieser großen Liebe Gottes, dann aus dieser Liebe, in der Gott uns begegnet, erwächst die Kraft. Darin ist die Kraft, auch den anderen in Liebe begegnen zu können. Und auch sich selbst annehmen zu können. Kennt das so aus der Zeit des Teenie-Alters, in eurem Leben, wenn da so Pickel kam und dann man stand da, also ich stand da, keine Ahnung, eine halbe Stunde vorm Spiegel und dachte, ey, wer bist du denn? Weil das sieht nicht gut aus. Und mit diesem Nicht-Glücklich-Sein über sein Aussehen kommt ja auch dann so der Gedanke, ach, wer bist du schon? Und guck mal, keiner mag dich. Kennt ihr sowas? Es gibt Menschen, die haben ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Aber wenn ich die Liebe Gottes verstehe, wenn ich mich öffne für diese Liebe und sehe, dass dieser himmlische Vater seinen Sohn für mich gegeben hat, dann bin ich wertvoll, weil er mich wertvoll macht. Ich bin ein Kind Gottes. Und so ist es der, der vor mir sitzt und neben mir sitzt und hinter mir sitzt. Diesen Zugang müssen wir finden. Nicht durch den Kopf allein, sondern durch Kopf und Herz. Emotionen und unser Denken, unser Verstehen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und das bringt das wieder ins Gleichgewicht. Unsere emotionale Charakterreife und unsere Glaubensreife. So werden wir in beiden Bereichen wachsen, im Glauben und im Innenleben. Das ist die Illustration von Peter Scacero aus seinem Buch. Wer das Buch hat oder vielleicht es kauft, wird es dann entdecken. Er sagt, mit dieser, das ist im Grunde eine grafische Darstellung dessen, was der Kern dieses Buches ist. Das möchte er vermitteln. Und ihr werdet sehen, in all dem Kapitel, in all den Themen, die er anspricht, geht es ihm darum, dass wir emotional gesund und in einer tiefen Beziehung mit Gott leben. Also emotional reifen und in eine tiefe, intime Beziehung zu Gott treten. Um zu lernen, was es heißt, Gott richtig zu lieben, den anderen richtig zu lieben und auch sich selbst richtig zu lieben. Was ist, oder ja, welcher Weg führt uns zu einer emotional heilsamen Spiritualität oder Glaubensleben, in dem diese Balance wiederhergestellt ist? Ein Thema, was Peter Scacero anspricht, ist: Erkenne dich selbst, damit du Gott erkennst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nach dem Modell der fernöstlichen Religiosität Gott in mir suche. Das wäre falsch verstanden. Das ist nicht sein Anliegen und das wäre auch ein falscher Weg. Diesen Weg gibt es in der Schrift nicht. Sondern es geht darum, dass ich mich betrachte, dass ich einfach erkenne, wer bin ich denn eigentlich? Wie lebe ich? Was macht mein Leben aus? Wie stehe ich zu Gott? Wie stehe ich zu seinem Wort? Wirklich, nicht, was gebe ich vor? Was mache ich mir oder auch anderen vor? Sondern was passiert tatsächlich? Wenn ich die Bibel lese, warum lese ich die Bibel? Wie oft habe ich mich erwischt, dass ich die Bibel lese und gleich nebenbei schon so immer die drei Punkte für eine Predigt suche? Ja, da könntest du predigen und hier können, und ich habe überhaupt nicht auf das Wort gehört. Ich habe immer dann so Predigtthemen gesehen und so Abschnitte, die interessant sind oder etwas gefunden, was ich jemandem unbedingt vorlesen sollte. So wird das nichts. Sondern, dass ich mich wirklich, mich selbst betrachte. Was passiert in mir? Und in welcher Beziehung stehe ich wirklich zu Gott? Das habe ich ja auch vorhin schon angesprochen, den Schritt zurück, der uns den Weg nach vorne frei macht. Das ist dieses Thema meiner Vergangenheit. Wo komme ich her? Wie lebt meine Familie oder lebte meine Familie? Peter Scacero spricht hier von den 10 Geboten, die Familien aufstellen. Es gibt ja so bestimmte Dinge, die ungeschrieben in einer Familie gesetzt sind. Es gibt Dinge, über die man nicht spricht. Zum Beispiel. Ja? Egal was passiert, darüber wird nicht gesprochen. Es gibt Dinge, die muss man unbedingt einhalten. Also es gibt bestimmte Geburtstage, Jubiläen, das muss sein. Es gibt bestimmte Verhaltensformen, die müssen eingehalten werden. Und je nachdem, was für eine Familie ist, welche diese Gesetze der Familie sind, engt das unser Leben ein. Ich muss mal eben gucken, ob ich so ein Beispiel nennen kann. Er hat es ja auch hier in dem Buch. Eben gleich habe ich es. Ja, wenn man sucht, ist natürlich immer dann ganz woanders. Als ich mein Studium gemacht hatte, gerade angefangen hatte, mein Theologiestudium in Kroatien, dann wurde ich sehr bald gebeten, eine Andacht zu halten, Morgenandacht. Und ich habe mir dann den bekanntesten Text der Bibel ausgesucht als Grundlage für die Andacht, Johannes 3,16. Als ich dann vorne stand und die Andacht beginnen wollte, habe ich Johannes 3,16 nicht gefunden. Ich wusste den Text auswendig, aber ich wusste nicht, wo er steht. Manchmal ist das so, nicht? Da verschwinden dann die Buchstaben. Also, er sagt so und betrachtet im Grunde so seine Familie und auch so, was in Familien vorkommt, zum Beispiel Geld. Welches Gesetz gilt in der Familie über Geld? Nur Geld gibt Sicherheit. Je mehr Geld du hast, umso wichtiger bist du. Viel Geld zu verdienen, das ist es, dann hast du es geschafft. Es gibt also Familien, da ist das Geld ganz wichtig. Oder wie geht man mit Ärger um, mit Trauer und Verlust? Konflikte hatte ich schon angesprochen. Wie gestaltet man Beziehungen? Wie versöhnt man sich? Habt ihr in eurer Familie oder in eurem Freundeskreis ein Modell gefunden, wie man sich versöhnt? Also nicht so dieses Erzwungene, naja, gut, komm, lass uns jetzt nicht mehr drüber reden. Das ist keine Versöhnung, das ist unterm Teppich kehren. Sondern so wirklich versöhnen, dass man einfach sagt, es ist alles ausgeräumt. Kennt ihr sowas? Welche Modelle kennt ihr? Wie macht man das? Es gibt immer bestimmte Wege, wie man das erreichen kann. Und es ist wichtig, diese Wege zu kennen. Als Beispiel, ich war eine Zeit lang in Bremerhaven und habe dort einige Asylbewerber begleitet. Und da kam es zu einem ganz großen Konflikt über die Nutzung der Waschmaschine. Und es war kein Weg, die Leute an einen Tisch zu bringen. Ich bin so froh, dass ich vorher in Amerika war und so ein bisschen so über den Tellerrand geschaut habe und verstanden habe, dass es große Unterschiede zwischen Kulturen gibt. Und habe dann auch etwas Richtiges gemacht, keine Ahnung, es ist dann damals gelungen, das war gut für die ganze Situation. Ich bin einfach zu den Leuten gegangen und habe sie gefragt, wie hat man das bei euch zu Hause gemacht, wenn sich zwei Leute gestritten haben? Wer hat die Leute wieder zusammengebracht? Wie hat man sie wieder zusammengebracht? Die haben mir das haargenau erklärt, dann haben wir das gemacht und es lief. Es gibt Wege zueinander, dass man sich wirklich versöhnt, also nicht Dinge unter dem Teppich kehrt. Das ist ganz wichtig. Und erst wenn ich so ein bisschen zurückschaue, wo komme ich her, wie haben wir das gemacht, warum haben wir das so gemacht, wie läuft das, dann kann man auch einen guten Weg finden. Der Weg durch die Mauer heißt, es gibt so bestimmte Ereignisse in unserem Leben, das ist wie, wenn man vor einer Mauer steht. Und man weiß nicht, was kommt danach. Aber wir müssen auch solche Situationen bewältigen. Wir müssen durch diese Mauer hindurch, um weiterzukommen. Lernen, mit Grenzen zu leben, das hatte ich schon angesprochen. Ihr merkt, hier sind im Grunde jetzt, und das ist auch der zweite Teil des Buches, hier werden jetzt das, was vorher als Bestandteil der ungesunden Spiritualität benannt wurde, hier ist es positiv formuliert, das heißt also als Weg. Nun ist es aber so, es ist das eine, wenn ein Arzt mir eine Therapie verschreibt oder ein Medikament verschreibt, das ist das eine. Das andere ist, ob ich mich darauf einlasse, das Medikament einnehme und an der Therapie teilnehme. Das heißt also, Peter Scacero gibt uns jetzt keine Wunderwaffe mit dem Buch in die Hand und sagt, ihr braucht es nur zu lesen und schon läuft alles besser. Sondern diese Dinge, die er erwähnt, oder das andere, was ihr selbst für euch entdeckt habt, was hilft, das muss dann auch, da muss ich dranbleiben. Ich muss dranbleiben. Das heißt also, ich muss tatsächlich untersuchen, mir die Zeit nehmen, wo komme ich eigentlich her? Wie war das in meiner Familie? Was habe ich davon mitbekommen? Was kommt in meinem Leben wieder vor? Wie werde ich die Dinge, die mich am Wachsen hindern, wie werde ich sie los? Und wie kann ich die Dinge, die mir hilfreich sind und in meiner Familie schon Gutes hervorgebracht haben, wie eigne ich mir das an, sodass es dann auch wirklich positiv ist? Das ist ganz wichtig, dass ich mich also auf diese Dinge einlasse. Und wenn da steht, lerne mit Grenzen zu leben, dann muss ich tatsächlich Wege finden zu lernen, wie setze ich richtige Grenzen? Wie mache ich das, dass ich nicht den falschen Dingen, sondern den richtigen Dingen absage? Das sind wirklich Dinge, die es dann zu tun gilt. Vor etwa 8 Jahren war ich das erste Mal in einem Kloster für 4 Tage. In einem evangelischen Kloster. Das ist das Kloster Gethsemane in der Nähe von Goslar. Ich komme ja ursprünglich aus Kroatien und in Kroatien gibt es nur katholische Klöster. Und mein Bild von Kloster war das eines katholischen Klosters. Ich war zwar nie in einem katholischen Kloster, aber ich wusste immer, wie es dort aussieht. Weil ich Vorteile habe. Das ist ganz klar. Nun war ich zum ersten Mal in einem Kloster und irgendjemand sagte, was machst du im Kloster, wozu brauchst du das denn? Als dieses Angebot gemacht wurde, dass man ein paar Tage im Kloster verbringen kann, das war vor etwa 12 Jahren, 10 oder 12 Jahren, war ich einer derer, die gesagt haben, was soll denn das? Wozu soll das denn gut sein? Bis ich selber das erste Mal im Kloster war, kein Handy, kein Notebook, Bibel, ich hatte mir auch das Buch von Ellen White, Der bessere Weg, mitgenommen. Es gab noch ein paar Bücher im Zimmer, die sind im Zimmer, immer. Und hatte viel Zeit. 3 Dinge musste ich in dem Kloster tun. Teilnehmen an der Morgenandacht, Mittagsgebet und Abendandacht. Morgen- und Abendandacht sind Psalmlesungen und Psalmgesänge, nichts anderes. Und eine Lesung aus einem guten christlichen Buch. War zumindest jedes Mal, wenn ich da war, auch gute Literatur. Mittags ist so eine Psalmbetrachtung, schlicht und einfach gemeinsam Psalm lesen und sich Zeit nehmen, über das, was ich gelesen habe, nachzudenken. Also sehr schlicht gehalten. Nichts Mystisches und Hochtrabendes. Sehr schlicht. Und die Zeit zwischen den Andachten und dem Mittagsgebet, Zeit für mich selbst. Das erste Mal war ich im Winter da. Draußen war kalt. Innen war es schön warm. Jeder hatte ein Zimmer. Es sind immer Einzelzimmer für sich. Es war still. Und da war ich im Kloster und habe über mein Leben und meine Beziehung zu Gott nachgedacht. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so über Gott und über mich nachgedacht habe. Sonst war ich immer voll von irgendwelchen Terminen und irgendwelchen Überzeugungen und irgendwelchen Dingen. Und jetzt war ich da und konnte dem auch nicht entfliehen. Ich wollte ja kein Feigling sein und gleich nach dem ersten Tag abhauen. Und habe dann gemerkt, dass dadurch, dass ich mich dem ausgesetzt habe, plötzlich vor mir mein ganzes Leben lag. Und ich mich gefragt habe, warum machst du das? Ist das wirklich dein Herzensanliegen? Oder ist es dein Job, dass du Prediger bist? Und etwas war passiert, was mich sehr überrascht hat. Ich habe mir an einem Tag den Nachmittag genommen, um für meine Gemeinde und meinen Bezirk zu beten. Ich hatte keine Gemeindeliste dabei. Aber etwa 70-80% meiner Gemeindeglieder konnte ich beim Namen nennen. Und habe einfach ihre Namen und ihre Lebenssituation vor Gott gebracht. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Da ist etwas aufgebrochen und es hat mir gut getan. Und ich wünsche es mir auch, für jeden von euch, jeden von uns, dass wir solche Momente haben, dass wir innehalten, dass wir die Geschwindigkeit in unserem Leben rausnehmen und dadurch uns bewusst werden über uns selbst und unsere Beziehungen zu Gott, zueinander und auch zu uns selbst. Mir hat das also sehr geholfen. Christus wirklich als Zentrum des Lebens halten, betrachten. Emotionale Gesundheit, das eine war also der Weg in die tiefe Beziehung zu Gott. Was muss ich beachten, wenn es um meine emotionale Reife geht, dann ist es wichtig. Im Grunde reden wir hier, weil das auch in dem Buch so benannt wird, emotionale Reife. Ihr werdet im Internet und auch in der Literatur hier in Deutschland den Begriff emotionale Intelligenz finden. Im Grunde ist es das gleiche Thema. Das ist ein Thema, das auch gerade im Management neu entdeckt wurde und Leute Kurse besuchen, um emotionale Kompetenz zu erlangen, emotionale Intelligenz zu erlangen, um mit diesem Mittel auch seine Arbeit verrichten zu können, eine Firma zu leiten, eine Gruppe zu leiten. Also es ist ein Thema auch außerhalb der Gemeinde. Warum es jetzt so stark auftritt, ich habe keine Ahnung, aber ich finde, es ist noch zeitig genug und wir können uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und dabei geht es um die Frage oder um das Anliegen, Gefühle zu benennen, zu erkennen und auch zu steuern. Ich kann lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und zwar nicht auf die Art und Weise, dass ich jedes Mal, wenn ich wütend bin, die Fäuste zusammenballe und bis 10 zähle. Das ist es nicht. Sondern, dass ich lerne, mit meinen Gefühlen und den Gefühlen des anderen tatsächlich positiv, konstruktiv umzugehen. Da ist dann eben auch das Thema Mitgefühl für andere empfinden, entwickeln und empfinden. Das ist ein Lernprozess. Und das geht, weil Emotionen eben nicht einfach zu reduzieren sind auf Gefühle, sondern Emotionen auch mein Denken, mein Erkennen, mein Wissen beeinflussen. Und umgekehrt auch. Es ist schwieriger, aber es geht. Deswegen ist es möglich, seine eigenen Gefühle zu erkennen und zu managen und auch die Gefühle des anderen zu erkennen und sich darauf einlassen und auch einrichten. Das haben wir auch angesprochen, tiefe Beziehungen eingehen und aufrechterhalten. Vorhin bekam ich noch eine wichtige Information in Bezug auf Beziehungen. Das ist die Information, dass Beziehungen Respekt brauchen, Achtung voreinander. Das ist auch ein ganz großes Thema eigentlich. Achten wir wirklich einander? In der Bibel lesen wir, einer achte den anderen höher als sich selbst. Die Welt, in der ich lebe, sagt, nö, komm, also schön die Ellenbogen ausfahren und dann hoch, so weit nach oben wie möglich. Und wenn ich dafür über andere gehen muss, ich werde jetzt nicht sagen, über Leichen gehen muss, dann mache ich das, weil so kommst du im Leben voran. Die Bibel sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist so ganz tiefer Respekt voreinander. Das brauchen Beziehungen, können ohne Respekt nicht auskommen. Braucht Zeit für Beziehungen, Achtung voreinander, Verständnis füreinander. Eine gute Kommunikation, gute Verständigung, das ist das, was für Beziehungen wichtig ist. Und ich brauche diese Beziehungen auch für mich selbst, um mich zu erkennen und mich zu verstehen und auch meine Gefühle zu verstehen. Das kann ich nur, indem ich das irgendwo auch ausprobieren kann. Und das geht eben nur in Beziehungen. Sich von selbstzerstörerischen Verhaltensmustern befreien. Jeder von uns hat Dinge, die ihn von innen her kaputt machen, die gilt es zu entdecken und zu überwinden. Den Einfluss der Vergangenheit erkennen, das ist schon mehrfach genannt worden. Lernen, Gedanken und Gefühle verständlich, deutlich auszudrücken. Das sind alles Lernprozesse, auf die wir uns einlassen müssen. Und hier haben wir es, nicht? Die andere respektieren und lieben, ohne sie ändern zu wollen oder auch ändern zu müssen. Weiter direkt und respektvoll das verlangen, was wir brauchen, wollen oder bevorzugen. Richtige Selbsteinschätzung. Konfliktfähigkeit kann man lernen. Das ist nicht etwas, was unmöglich ist. Aber es ist anstrengend und es ist eine große Herausforderung. Sexualität und Sinnlichkeit einordnen und angemessen ausdrücken. Wir hatten ja vor kurzer Zeit ein Studienheft, Studienanleitung für das Bibelgespräch mit dem Thema Sexualität. Ich weiß nicht, wie ist es euch ergangen mit dem Thema in den Gesprächskreisen? Ich war in einer kleinen Gemeinde in Kroatien zu der Zeit. Und es war für mich ja ein besonderes Erlebnis, Menschen, die ich lange kenne, zu erleben, wie sie über Sexualität in der Gemeinde, im Gottesdienst reden. Das ist echt ein Erlebnis gewesen. Sie wussten nicht so richtig, wie man das macht. Angemessen. Vielleicht habt ihr euch selbst auch ertappt, wie uns da die Worte fehlen. Und die Art und Weise, angemessen damit umzugehen. Ich habe, das bekenne ich, über Sexualität das meiste in meinen Teenagerjahren über die Bravo erfahren. Ich bin nicht stolz darauf. Aber es war eine Verzweiflungstat. In der Gemeinde hätte niemand mit mir darüber gesprochen. Für meine Eltern war es schwierig. Ich war in Kroatien auf einem Internat gewesen. Ja, da gab es auch die Bravo. Gibt es überall. Ne? Aber in Europa kann man sie auch bekommen. Unsere Heimleiter und Pädagogen dort, sie haben uns immer gejagt, wenn wir uns mit der Freundin irgendwo außerhalb des Geländes getroffen haben, so heimlich. Das war ihr Weg, um uns auf das Leben, auf Beziehungen vorzubereiten. Das war ja verboten. Ja, so wie ich mich irgendwie verliebt habe. Ja, heute kann man drüber lachen, aber das war eine schwierige Zeit. mit meiner Frau habe ich mich getroffen, und außerhalb des Geländes in Kroatien, auf unserer Schule in Maruševice in Kroatien, Nordkroatien, gibt es eine adventistische Schule, Gymnasium und Predigerseminar. Und wir haben natürlich dann immer heimlich uns treffen müssen. So wurde ich eingeführt in Beziehungen zwischen Mann und Frau und die Themen Sexualität, Sinnlichkeit. Tja, aber das ist so ein ganz empfindliches Gebiet, ein ganz empfindlicher Bereich unseres Lebens. Aber das macht uns aus. Das ist Teil meines Lebens. Und die Gemeinde, meine geistliche Familie, konnte mir damals nicht helfen, damit angemessen umzugehen, eine angemessene Sprache zu finden. Die Sprache, die ich auf der Straße finde oder im Fernsehen finde, die ist abscheulich. Da wird Sexualität in den Dreck gezogen. Daraus wird ein Spielzeug. Da werden die Partner austauschbar. Das ist grausam. Finden wir den Weg? Ich war so begeistert, als ich gesehen habe, wow, das haben wir jetzt zum Thema für den Gottesdienst gemacht. Und ich hoffe, wir lernen, jeder für sich und auch gemeinsam angemessen das zu thematisieren, um einander zu helfen, ein erfülltes Leben zu haben. Und eine Sprache, die dem Anliegen gerecht wird. Und nicht so eine schmutzige Sprache, die man überall finden kann. Auch Trauern ist ja auch noch ein Thema. Auch Trauern muss gelernt werden. Wie kann ich richtig trauern, um dann auch gänzlich loslassen zu können? Was mein Leben belastet, was mein Leben dunkel macht. Wie überstehe ich, Peter Scacero spricht von einem Begriff, die dunkle Nacht der Seele. Wie komme ich aus diesem tiefen, tiefer Trauer wieder raus? Der Enttäuschung, der Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Biografie von Ellen White, hat jemand die Biografie von Ellen White gelesen? Sie beschreibt so ihre Anfänge im Glauben. Sie hatte eine Zeit, in der sie sich nicht vorstellen konnte, dass sie erlöst ist. Sie hatte daran gezweifelt, ja, sie ist fast daran zugrunde gegangen, weil sie dachte, ich komme niemals in den Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Da hat sie längere Zeit gekämpft und ein Prediger hat ihr aus dieser Situation geholfen. Und wir können heute davon immer noch profitieren, dass sie den Weg aus dieser dunklen Nacht der Seele gefunden hat. Dass auch jemand da war, der dabei geholfen hat, das zu überwinden. Aber es gibt eben so Dinge, die wir loslassen müssen. Und die können wir erst loslassen, wenn wir auch die Trauer zulassen. Und wenn wir Unterstützung und Hilfe haben in der Trauer. Ob das der Verlust von lieben Menschen ist, oder ob das der Verlust ist von einem Arbeitsplatz, oder ob ich, wenn ich irgendwie meine Karriere aufgeben muss, bei Scheidung, bei so vielen Dingen, die unser Leben so schwer belasten, muss ich lernen und brauche Begleitung, um aus dieser schwierigen Zeit auch wieder gestärkt rauszukommen. Das alles ist notwendig, damit ich emotional reifen kann. Hier nochmal ein paar Gedanken zu tiefen, reifen Spiritualität. Manche Dinge wiederholen sich, manche Dinge sind vielleicht neu, aber was mir, ich will das jetzt nicht im Einzelnen, die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten, Aber etwas ist mir wichtig, das ist hier der zweite Punkt. Das ist etwas, was mich sehr bewegt. Das habe ich vorhin erwähnt, das sind alles auch Aussagen, die ihr in dem Buch findet, nämlich in der Gegenwart Gottes leben. Sich der Gegenwart Gottes bewusst sein. Wir haben ja dieses wunderbare Lied, Gott ist gegenwärtig. Als ihr heute Morgen zum Gottesdienst gekommen seid, wo immer ihr zum Gottesdienst gegangen seid, habt ihr erwartet, die Gegenwart Gottes zu erleben? Habt ihr euch darauf eingestellt, Gottes Gegenwart zu erleben? Das ist ein ganz großes Thema der Heiligen Schrift. Die Engel leben in der sichtbaren Gegenwart Gottes. Sie schützen sich durch ihre Flügel, so wird uns das in der Bibel beschrieben. Damit zeigen sie, sie sind sich der Gegenwart Gottes bewusst. Ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, jetzt müssen wir im Gottesdienst den Mund zuhalten und ja nichts sagen, weil wir hier im heiligen Raum sind. Auf der anderen Seite aber, in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes, nicht nur im Gottesdienst, sondern in meinem ganzen Leben, welchen Gedanken gehe ich nach? Wie rede ich? Worüber rede ich? Was füllt mein Leben? Was sind meine Themen? Ich kenne das noch aus meiner Jugendzeit. Vielfach war es so, wir kamen zum Gottesdienst und wir Jugendlichen, wir haben dann unsere Themen gehabt, also sprich Musik und irgendwelche Fußballspiele und sowas. Im Sabbat war die beste Zeit, da hat man sich getroffen. Und die älteren Herrschaften, wenn dann jemand ein neues Auto gekauft hatte, da gibt es so ein Gleichnis im Neuen Testament. Nee, tut mir leid, ich kann nicht kommen, ich habe ein neues Paar Ochsen gekauft. Das ist genauso heute, wenn man sagt, nee, ich kann nicht kommen, ich habe einen neuen Porsche gekauft. Und stellt euch mal vor, unten steht so ein nagelneuer Porsche. Das zieht Blicke auf sich. Und lässt mich vergessen, dass Gott gegenwärtig ist. Ich weiß nicht, ob sich Gott über einen neuen Porsche freuen würde. Was denkt ihr? Ich bin ja hier in der Geburtsstadt des Porsche, oder? Keine Ahnung. Aber wichtig ist es, dass ich mir das bewusst mache, mein Leben lang, Tag für Tag. Gott ist gegenwärtig. Gott ist Gott. Aber er ist auch ein Gott, der nahe ist. Der in meinem Leben Platz sucht, mein Leben erfüllen will, mein Leben leiten will, mein Leben gelingen lassen will. Und das geht nur, wenn ich mir das bewusst mache, dass Gott gegenwärtig ist. Und das hilft mir, ich sage es mal jetzt vielleicht so, von formalem Beten zum Gespräch mit Gott zu kommen. Nicht mehr einfach meine Bitten abzugeben, und dann weiterzugehen, sondern mir Zeit zu nehmen, um tatsächlich mit Gott zu reden. Und ja, die Dinge, denke ich, können wir jetzt überspringen. Ihr findet das alles in dem Buch. Eins aber möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Das ist vielleicht ein Teil der Antwort auf die Frage, die mir vorhin gestellt wurde. Wir haben uns dass die Problematik geistlicher Wachstum, emotionale Reife, die Problematik haben wir uns gestellt. Wir haben das Problem erkannt. Wir sind immer wieder am Problem dran. Aber wie geht's weiter? Der Begriff geistliche Übungen, sagt euch das etwas? Schon mal gehört? Jein. Ist eine Art geistliche Übungen, aber es gibt geistliche Übungen, wie wir sie als protestantische Christen praktizieren können. Es gibt ja Übungen, die würde ich nicht mitmachen, aber es gibt geistliche Übungen, die ganz wichtig sind, damit ich mich auf Dinge einstelle und sie auch tatsächlich dranbleibe. Das heißt also, damit ich geistliches Leben trainiere, deswegen Übungen. Zum Beispiel das Gebet. Beten kann man lernen. Jesus wurde von seinen Jüngern gebeten und er hat ihre Bitte erhört. Als ich in Amerika studiert habe, da sagte ein nicht-adventistischer Dozent, der ab und zu mal so eine Gastvorlesung gelesen hat, gegeben hat, der hatte dann zu uns gesagt, ich vermisse bei euch auf dem Lehrplan das Gebet. Da habe ich gedacht, wieso, wo ist das Problem? Beten kann man nicht nur, sondern beten muss man lernen. Das Gespräch mit Gott muss man lernen. Und das kann man lernen. Wer dranbleibt, wird verstehen und wird es auch gut praktizieren können. Denn Beten ist nicht nur Bitten Gott vortragen. Die Bibel ist voll davon, was Gebet ist und dort kann man es lernen. Die Bibel, wie gehe ich mit der Bibel um? Ist die Bibel für mich die Quelle geistlicher Nahrung oder ist sie Munitionskasten, damit ich meine Überzeugung verteidigen kann? Ihr kennt das möglicherweise, dass die Bibel missbraucht wird. Da werden dann irgendwelche Bibeltexte zusammengetragen und dann soll das irgendwie eine Überzeugung unterstützen. So sollte man mit der Bibel nicht umgehen. Sie ist Quelle geistlicher Nahrung. Gott redet durch die Heilige Schrift zu uns und auch zu unserem Herzen, nicht nur zu unserem Verstand. Ich hatte das auch schon erwähnt, Sabbatheiligung. In meiner Kindheit war Sabbatheiligung für mich langweilig, weil ich den Sabbat erlebt habe als Tag, an dem alles verboten war. Ich durfte kein Fußball spielen, ich durfte mich mit meinen Freunden nicht treffen. Gut, Fernsehen gab es dann noch nicht so viel. Ich durfte nicht jedes Buch lesen. Also das war definiert durch Verbote. So komme ich nie dahin, dieses Geschenk der Ruhe, der Stille, der Besinnung, der Gemeinschaft, der Begegnung zu erleben. Das aber ist der Sabbat. Und er braucht das Einüben, die Stille einüben, die Ruhe einüben. Das Fasten ist nicht einfach Essen weglassen, sondern sich auf Dinge konzentrieren, die mir helfen, mit Gott, mit meinen Nächsten und auch mit mir selbst in eine bessere, tiefere Beziehung zu kommen. Gottesdienst feiern. Wenn ich jetzt hier euch eine Skala geben würde von 1 bis 10, wie habt ihr heute den Gottesdienst erlebt? War es der Ort der Begegnung mit Gott? Was habt ihr erwartet, als ihr von zu Hause losgegangen seid? Was habt ihr von dem Gottesdienst erwartet? Was sollte in diesem Gottesdienst geschehen? Was wolltet ihr in diesem Gottesdienst erleben? Gottesdienst feiern müssen wir lernen. Denn im Gottesdienst ist Gott die Hauptperson. Das muss für uns sichtbar werden und spürbar werden und für ihn auch. Nächstenliebe. Auch das, Beziehungen, muss man lernen. Wie lebe ich in einer wirklichen Beziehung? Was bedeutet es, den Nächsten tatsächlich zu lieben? Auch den, der mir nicht besonders nahe ist. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt das. Jeder Mensch, dem ich begegne, ist mein Nächster, mein Mitmensch. Wie zeige ich ihm die Fürsorge? Wie zeige ich ihm, dass ich ihn respektiere? Wie zeige ich ihm, dass er mir etwas bedeutet in dieser Begegnung? Und da komme ich, schließe das jetzt auch mit einem Gedanken, den ihr vielleicht nicht erwartet habt. Ich bin ja zuständig für den Bereich Gemeindeaufbau in der Niedersachsenvereinigung. Und als ich dieses Thema betrachtet habe, habe ich erkannt, wie zentral das Thema des geistlichen Wachstums und der emotionalen Reife für unser missionarisches Zeugnis ist. Wenn ihr euch Matthäus 28 und heute haben wir ein bisschen in Markus 16 gelesen und auch in Lukas 24, in Johannes 20 nachlesen über den Missionsauftrag, über das missionarische Leben, dann entdecke ich dort, dass missionarisches Leben bedeutet, Menschen zu begegnen, Beziehungen aufzubauen, Verantwortung füreinander zu übernehmen und Vertrauen zu bauen. Auf das Vertrauen, das Jesus uns gibt, aufbauend einander vertrauen lernen. Wenn wir diesen Weg gehen, offen und ehrlich einander und unseren Mitmenschen zu begegnen, wenn unser Ziel es ist, Beziehungen aufzubauen und in diesen Beziehungen zu leben, wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dann werden wir selbst daran wachsen. Und Menschen werden ihren Weg zu Christus finden. Weil wir nur so das weitergeben können, was Christus uns gebracht hat. Er ist in unsere Welt gekommen, um uns direkt zu begegnen. Wir hatten das ja vorhin angesprochen, auch auf Augenhöhe. Er ist unser Bruder geworden. Er ist eine Beziehung zu uns eingegangen, die hat ihn alles gekostet. Und er hat Verantwortung für uns genommen. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht allein. Stellt euch eine Gemeinde vor, in der Menschen mit ihren Nöten kommen und wir Wege finden und sagen, du bleibst nicht allein. Ich habe das mehrfach als Jugendlicher in der Gemeinde in Bremen erlebt und in anderen Gemeinden, in denen ich Deutschland war, dass ich das Gefühl hatte, du bist nicht allein. Ich war eine längere Zeit in Bremen im Krankenhaus, Gemeindeglieder haben besucht. Ich war eine längere Zeit in Pforzheim, in einer Klinik. Und die ganze damals jugoslawische Gemeinde aus Offenbach ist zu mir zu Besuch gekommen. Und ich habe das Gefühl, du bist nicht allein. Das stehen wir gemeinsam durch. Diesen Weg gehen wir gemeinsam. Wenn wir Verantwortung füreinander und wenn wir alles tun, damit Vertrauen entsteht, dann ist das die Atmosphäre, in der wir geistlich und emotional wachsen werden und reifen. Und das wünsche ich uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.